willkommen im Waschsalon. Ich sag ja mal, Tage, die mit Aufstehen anfangen. Danach geht meins bergab. Jetzt ist das schon kurz vor 5:30. Normalerweise nehme ich vormittags das auf. Aber was wir machen, ne? Es ist ja, wie es ist. Deswegen fangen wir auch gleich mal an. Nicht lang sammeln, ne? Der Uhrzeit entsprechend steht hier nämlich auch schon Bier, Kopf in Nacken. Passt aber, denn irgendwie läuft das insgesamt momentan. Ich ändere hier nochmal das Mikrofonstück. Ja, so, ne? Ja, sieht ja gleich viel besser aus, ne? Sagt ihr auch, ne? Ja, wusste ich. Läuft das momentan alles nicht so ganz optimal mit meinen diversen Planungen. Wie berichtet, meine Rauchzeichenverbindung nach Missouri ist ja irgendwie vom Winde verweht. Aber neben diesem kleinen gallischen Dorf in Missouri gibt es ja durchaus noch das ein oder andere in den USA, was man sich mal angucken kann, was es zu entdecken gibt. Plan B. Einen alten Army-Kumpel aus Flensburger Jugendtagen in Denver kontaktiert. Den habe ich vor Jahren schon mal besucht. Wohnt in Aurora, aber im netten Teil. Wunderbar. In der Nähe gibt es ja auch gleich drei Colleges, die ich mal besuchen könnte. Colorado habe ich vor Jahren schon mal besucht. Würde mich nochmal wieder interessieren. Wunderschöner Campus mitten in den Mountains da. Colorado State ist in der Nähe und auch die Air Force Academy. Da kann man so als alter Army-Captain ja immer gerne mal vorbeikommen, ne? Dazu lebt ein ehemaliger deutscher Spieler in Denver, mit dem ich in Kontakt bin. Der arbeitet da für Schenker. Bei den Broncos arbeitet im Front Office mit Jacob, jemand, der auch aus dem Equipment Room von Missouri kommt. Bei CBS in Denver als Sportmoderator arbeitet Snowball, auch ein ehemaliger Equipment Manager bei Missouri, also Student Manager. Brandon Lee war bis letztes Jahr DB bei Missouri, vorletztes Jahr. Einer der sympathischsten und vor allem intelligentesten Spieler, die ich in Missouri kennenlernen durfte. Drew Locke könnte ich natürlich auch mal anfragen, mal sehen, ob der sich noch an mich erinnert. Und dann habe ich auch mal einen Kalender geguckt und wir kriegten die Ohren gleich Besuch vor breiten Grinsen. Am 13. November spielt Air Force und Colorado State bei Colorado State gegeneinander und am Sonntag spielen die Philadelphia Eagles in Denver. Gesagt, getan. Ticket für das Eagles-Spiel habe ich durch den deutschen Kumpel, Season-Ticket-Holder, mal zwei. Dann hätte ich auch mal die Möglichkeit, das erste Mal in meinem Leben ein NFL-Tailgating mitzumachen. Sonst war ich ja immer auf der anderen Seite oder kurz vor Schluss erst da oder wie auch immer. Die anderen Herrschaften vom Equipment da, Colorado State etc., die müsste ich nochmal kontaktieren, aber Namen habe ich auch schon, E-Mail-Adressen. Und dann, so nach einer Woche, würde ich mich mal ganz sinnig ins Auto setzen und auf dem Weg nach Kansas City machen und unterwegs mal links und rechts gucken, was man denn da so an Craft Beer zu sich nehmen kann, ne? In Kansas City, ein Satz nach dem anderen. In Kansas City bei den Chiefs anklopfen. Da ist ein langjähriger Missouri-Coach und nebenbei mein Namensvetter Assistant Special Teams Coach. Außerdem kenne ich da im Equipment Staff jemanden, den ich da bisher kannte, ist leider im Ruhestand, wie ich festgestellt habe. Von da würde ich dann weiter gen Osten fahren, nämlich nach Columbia. Auch wenn ich da mit dem Equipment Room momentan nicht so die Möglichkeiten habe oder nie wieder, wer weiß das schon, habe wie gehabt, gibt es aufgrund all der Jahre, die ich das mache, ja auch außerhalb des unmittelbaren Football-Programms und Umfelds genug Leute, die ich besuchen könnte und vor allem auch möchte. Von da Abstecher nach Arkansas, denn da spielt Missouri am Samstag nach Thanksgiving. Kontakt zu Coach Odom habe ich auch schon aufgenommen. Wenn die Nummer durch ist, zum Abschluss nach St. Louis, Lafayette Park wohnen die Freunde, Craft Beer Heaven. War ich vor Jahren schon mal, ne, was schön, ne? Und dann wieder nach Hamburg. Ihr seht, der Plan schon weitestgehend in trockenen Tüchern, also mal nach Flügen geguckt. Ja, da sind die inzwischen auch kreativ geworden. Nacktfliegen gibt einen guten Preis und für alles mehr kostet mehr, ne? Naja, es ist ja, wie es ist. Aber dann war das auch schon wieder vorbei mit den ganzen Planungen. Denn du kommst ja nur rüber ab 1. November, wenn geimpft. Ja, geimpft bin ich. Aber ich bin kreuzgeimpft. Das erste war ja Astra, das zweite war BioNTech. Steht beides auf der Liste. Die USA haben eine Liste veröffentlicht, welche Impfstoffe sie anerkennen. Ähnlich wie bei uns wird der russische, also Sputnik, nicht anerkannt. Aber eine Impfung mit beiden, das kennen die da drüben gar nicht. Und Astra ist meines Wissens, also AstraZeneca, das bin ich ja sowieso da drüben weitgehend unbekannt. Und das ist noch nicht geklärt. Und damit ist auch der Status geimpft noch nicht geklärt. Und damit komme ich nicht mal in den Flieger. Also alles wieder abgesagt, zweimal tief durchgeatmet. Mir gesagt, das ist ja durchaus ein hohes Niveau, auf dem ich hier klage und könnte alles deutlich schlechter gehen. Es ist ja, wie es ist, ne? Heute vielleicht schon mal gehört. Stattdessen habe ich mich der letzten Sonntag für eine YouTube-Folge in meinem renovierten Swag Palace vor die Kamera gesetzt. Da sitze ich auch jetzt wieder hier in meinem Sessel. Ja, läuft, ne? Das eigens für die YouTube-Aufnahmen besorgte Stativ ausprobiert, damit nicht immer in die Kamera glotze. Ne? Lief ganz gut, hatte ich den Eindruck. Geht auch die Woche hier gleich weiter, das mal als kurzer Ausblick. Und wie ich in jener YouTube-Folge angekündigt habe, geht es heute um die Wohltätigkeit der NFL. Ja, zwei Worte, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenpassen. Das Ganze wird ja immer mit reichlich Merchandise begleitet. Sieht an den Sidelines immer ganz unterschiedlich aus. Schönen Gruß und Dank an Eric, der sich da auch dahingehend geäußert hat. Das ist mir beim Red Zone gucken am Sonntag erst im Moment gar nicht so wirklich aufgefallen. Also, was steckt denn im Detail hinter den Kampagnen Cancer Awareness, Crucial Catch und Salute to Service? Ich habe mal in meine Mützenkiste gegriffen, mir die Nick Knatterton-Schiebermütze aufgesetzt und los geht die Recherche. Ne? Und vorab noch ein wichtiger Hinweis. Auch wenn ich hier im gewohnt lockeren Ton über das Thema plaudere, insbesondere der Cancer Awareness, bin ich mir der Wichtigkeit des Themas natürlich voll bewusst. Ich habe in der eigenen Familie zwei Todesfälle, einen durch Brustkrebs. Also ich weiß wohl, was Sache ist. Aber deswegen wird das hier keine deutsche Sonntagmorgenspredigt. Braucht ja auch keiner. Ne? Brustkrebs ist leider weit verbreiteter, als man es vermuten mag. Statistisch gesehen hat jede achte Frau im Laufe ihres Lebens mit dieser Diagnose zu tun. Das ist so eine hohe Zahl, dass die Wahrscheinlichkeit, mit dem Thema in irgendeiner Form auch mal persönlich in Berührung zu kommen, mittelbar oder eben unmittelbar, ziemlich hoch ist. Deswegen, wem sage ich das? Ein ganz wichtiger Schritt in der Bekämpfung, das Bewusstmachen und damit verbunden, vor allem die frühzeitige Erkennung. Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge. Auch da weiß ich, wovon ich spreche, wenn auch in einem etwas anderen Zusammenhang. Meine Frau hatte Hautkrebs, wenn die sich nicht da beim Brotschneiden fürchterlich verletzt hätte und da ein findiger Hautarzt drauf geguckt hätte, wäre das auch komplett nach hinten losgegangen. Sie muss mittlerweile alle 3 Monate zur Früherkennung und auch das ist richtig und wichtig, denn auch das haben wir leider im Bekanntenkreis umgekehrt erlebt. Da war alles wichtiger als Vorsorge und die eigene Gesundheit immer nur schaffe, schaffe. Und als das dann entdeckt wurde, der Hautkrebs, da war es leider zu spät. Und das waren nur noch wenige Wochen, bis das Thema sich dann leider erledigt hatte. Also, wie gesagt, hier gilt ganz besonders aufgepasst und vor allem mitgemacht. Und dazu hilft dann auch für das Aufpassen Mundpropaganda. Und je größer der Mund, desto mehr Menschen erreicht man, desto mehr Menschen passen auf. Kennt man ja, ne, von Dieter Bohlen. Deshalb wurde im Oktober 1985 der National Breast Cancer Awareness Month als Partnerschaft zwischen der American Cancer Society und, jetzt kommt's, dem pharmazeutischen Unternehmenszweig von Imperial Chemical Industries ins Leben gerufen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, where's the beef? Wer ist denn Imperial Chemical Industries? Kennen wir alle mehr oder weniger seit 1,5 Jahren. Die gehören nämlich mittlerweile zu AstraZeneca und die haben sich, bevor sie sich um Corona-Impfstoffe gekümmert haben, mit diversen Medikamenten gegen Brustkrebs beschäftigt. Also Ziel dieses National Breast Cancer Awareness Month war es von Anfang an, Mammographien als die effektivste Waffe im Kampf gegen Brustkrebs zu promoten. Außerdem mein Laptop, ja, passt alles. Ich habe den Zettel verloren, hätte ich fast gesagt. Außerdem soll mit der Kampagne finanzielle Mittel zur Forschung, Prävention, Behandlung und natürlich auch Heilung gesammelt werden. 1993 gründete Evelyn Lauder, Senior Corporate Vice President der St. Lauder Firmengruppe, Kosmetik und so, ne? Hier sieht man, Französisch ist fließend, mir das Bein runter. Der St. Lauder Firmengruppe, die Breast Cancer Research Foundation, eine Stiftung zur Brustkrebsforschung. Soweit so gut, aber jetzt kommt das Interessante. Als Symbol wählte sie eine rosa Schleife. Nun muss man dazu sagen, die ursprüngliche Idee dieser rosa Schleife als Symbol für Breast Cancer Awareness stammt von einer Dame aus Kalifornien, von Charlotte Haley. Die hat das Schicksal richtig getroffen, denn deren Schwester, Tochter und Enkelin, alle drei an Brustkrebs erkrankt. Und Haley fing an, pfirsichfarbene Schleifen zu verteilen, um so auf die ihrer Meinung nach unzureichenden Fördermittel der Krebsforschung aufmerksam zu machen. Darauf wurde jemand anders aufmerksam, nämlich im Herbst 1991 die Susan G. Komen Stiftung. Und diese Stiftung ist Amerikas älteste und vor allem größte größte Stiftung zur Brustkrebsforschung. Und die haben dann diese rosa Schleifen zum Symbol für Brustkrebs erkoren. Kurzer Exkurs, nachdem ich hier was getrunken habe. Zement. Wir reden hier von einem amerikanischen Sport, deswegen trinke ich auch einen Stone. Nee, was ist das alles doof heute? Also, kurzer Exkurs. Wie kommst du überhaupt zu diesen Schleifen als Symbol für irgendetwas? Das geht zurück auf den englischen Bürgerkrieg. Kein Sprechfehler, englischen Bürgerkrieg. Der fand statt von 1642 bis 1651. Die Kavallerie der New Model Army, nein, nicht die Musikgruppe. Diese New Model Army bestand ausschließlich aus Puritanern und wird deshalb auch als Puritan Army genannt oder bezeichnet. Die trugen diese gelben Schleifen an ihren Sätteln als Zeichen für Mensch, wir kümmern uns gegenseitig und gelbe Schleifen, gelb Kavallerie, das ist so eine Farbe, ich bin ja alter Panzeraufklärer, auch die haben dieses Goldgelb als Farbe. Da müsste ich direkt mal nachgucken, warum die Kavallerie, die Reiterei mit dieser Farbe so verwandt ist. Anyway, die trugen das also an ihren Sätteln, aber das war ja in England. Wie ist das denn nun nach Amerika gekommen? Ja, durch ein Lied. Das Lied hieß Round Her Neck She Wears a Yellow Ribbon. Und in dem Lied wird die Geschichte einer Frau erzählt, die eine gelbe Schleife als Zeichen ihrer Loyalität und Unterstützung für einen sich im Krieg befindlichen Soldaten trägt. Dieser Soldat ist zufällig ihre große Liebe. Und in den 70ern war ein Song Tie Your Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree sehr populär. Vielleicht mal gehört. Das veranlasste eine Dame, die vom Schicksal auch ziemlich gebeutelt wurde. Denn am 4. November 1979 besetzten iranische Studenten die amerikanische Botschaft im Verlauf der Islamischen Revolution, die US-Botschaft in Teheran. Sie wollten so gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in die USA demonstrieren. Die Kameraden hielten 52 Diplomaten der Vereinigten Staaten vom 4. November 1979 bis zum 20. Januar 1981 als Geiseln und forderten die Auslieferung des Schahs. Washington, damals unter Präsident Jimmy Carter, nicht so wirklich planvoll, verhängte Sanktionen. Die Geiselnahme endete dann schließlich nach 444 Tagen und die Ehefrau einer der Geiseln, Penny Langan, die band als Zeichen der Unterstützung für ihren als Geisel festgehaltenen Ehemann und die US-Truppen insgesamt gelbe Schleifen um die Bäume in der Nähe ihres Hauses. Und wie gesagt, das Ganze ging ja leider relativ lang und diese Idee wurde deshalb von Freunden und Familie aufgegriffen, durch die Medien aufgegriffen und seitdem ist unter anderem eben auch diese gelbe Schleife ein Symbol für Unterstützung von Soldaten im Krieg. Für mich in dem Zusammenhang unvergessen, die Szenen im Vorfeld von Super Bowl 25 1991 mit der für mich immer noch besten Darbietung der Nationalhymne der USA durch Whitney Houston. Damit bin ich nicht so ganz alleine. Das Ding haben die damals sogar als Single gepresst. 1991, wir erinnern uns, das war zu Zeiten des ersten Irakkriegs. Ich glaube, die Hymne als solche, das findet ihr auch als Clip auf YouTube. Das ist sehenswert. Und spontan, wenn wir an diese roten Schleifen denken, werdet ihr möglicherweise auch auf die AIDS-Awareness-Bewegung kommen. Das sind nämlich diese roten Schleifen. Diese recht einfache Möglichkeit, Aufmerksamkeit für wichtige Themen zu generieren, wurde erkannt und führte zu weiteren farbigen Schleifen. Die Farben haben teilweise mehrfache Bedeutung, aber hier dem Thema entsprechend nenne ich jetzt mal nur die jeweilige Bedeutung für den Krebs. Die weiße Schleife steht für den Lungenkrebs, die blaue für Darmkrebs, orange steht für Leukämie und Nierenkrebs, hellblau für Prostatakrebs, die Farbe lila für Hoden- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, grau für Hirntumor, blau-grün, dieses türkisartige für Unterleibskrebs. Und selbst der Kinderkrebs ist so verbreitet, dass er eine eigene Farbe hat, nämlich die Farbe Gold. Notiz am Rande. Die Deutsche Krebshilfe wurde auf Initiative von Mildred Scheel am 25. September 1974 gegründet. Mildred Scheel war die Ehefrau von Walter Scheel. Der wurde im Mai 1974 zum Bundespräsidenten gewählt. Und damit musste sie ihren Job als Ärztin mehr oder weniger aufgeben. Hatte dann als sozusagen First Lady von Deutschland öffentliche Aufgaben und Pflichten. Aber entsprechend der Tradition ihrer Vorgängerin, unter anderem Wilhelmine Lübcke, wählte die ehemalige Ärztin Mildred Scheel eine soziale und vor allem gesundheitspolitische Aufgabe. Sie sagt also, wie hier zu der Zeit 1974 der Krebs, wie sehr da ein Tabuthema ist, das geht so nicht. Sie widmete sich der Bekämpfung von Krebserkrankungen, engagierte sich mit großem Einsatz für die durch sie gegründete Krebshilfe. Selbst auf Stabsbesuchen sammelte sie Spenden für den Verein, denn von Anfang an hat sie gesagt, das Ding wird hier ausschließlich privat durch Spenden etc. finanziert, damit wir da gar nicht erst in politisches Fahrwasser kommen. Das war natürlich auch ihrem mehr oder weniger politischen Status geschuldet. So, zurück zum Brustkrebs. Die Aufmerksamkeit hierfür berührt sich in einigen Bereichen mit dem Sport. Körperliche Fitness kann nicht nur das Brustkrebs, sondern insgesamt das Krebsrisiko verringern. Und dementsprechend hat man natürlich schnell erkannt, dass sich Sportler, Sportteams als Plattform für die Steigerung der Wahrnehmung hervorragend eignen. Für Wahrnehmung, Vorsorge und natürlich Behandlung. Und als eine der ersten Sportorganisationen erklärte sich die Women's NBA den Monat Oktober zum Monat für Breast Cancer Awareness. Die Women's NBA wurde bereits 1996 gegründet, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass es die auch schon so lange gibt. Und seit 2001 trägt die Liga ihren Teil dazu bei, Geld für eben diese Sache zu sammeln. Am Anfang taten die sich zum Beispiel mit der Kaufhauskette Sears zusammen, um Spenden zu sammeln. Und dann haben die, dadurch, dass es Negelliga ist, die sind regional weiter verbreitet, haben die regionale Partnerschaften genutzt und veranstaltete so jedes Team eine Breast Cancer Awareness Night, veröffentlichte entsprechende Pressemitteilungen, zusätzliche Benefizveranstaltungen und so kam allein im ersten Jahr damals schon über $1 Million zusammen. Heute gibt es im Rahmen der Women's NBA Saison spezielle Breast Cancer Awareness Games. Vornehmlich im August, um das nicht alles gebündelt, weil das ja auch andere Sportarten im August, Blödsinn im Oktober machen. Deswegen haben die gesagt, wir machen zusätzlich Breast Cancer Awareness Games im August als Teil des Women's NBA Fitness Month. Liegt auch daran, saisonal bedingt, wenn ich das richtig im Kopf habe, laufen jetzt die Women's NBA Finals. Das heißt, da sind ja dann auch nicht mehr allzu viele Teams, sprich zwei, zugange, deswegen sicherlich auch die Wahl des Monats August. Neben speziellen Breast Cancer Awareness Socken und anderen Ausrüstungsgegenständen veranstalteten die Teams Online-Aktionen zugunsten der Krebsforschung. Ich habe das ja schon mal in einer der früheren Folgen erwähnt. Die Amerikaner stehen wahnsinnig auf Game-Worn Gear. Also ein Jersey, die werden nach dem Spiel natürlich einmal durch die Wäsche gezogen, aber die Sachen sind dann wirklich im Spiel getragen worden und nicht einmal für 10 Sekunden unter der Hand des Athleten, der Athletin gewesen, als sie ein Autogramm drauf geballert haben. Und auch das habe ich ja mal in einer Folge erwähnt. Es gibt da einen gewissen Quarterback, Eli Manning, der da wohl ein bisschen gemauschelt hat. Offiziell war es der Equipment Manager der New York Giants, den sie dann auch unter den Bus geschmissen haben. Will ich gar nicht wieder näher drauf eingehen, kriege ich schon wieder einen Hals. Außerdem hat die Liga ein Online-Tool entwickelt zur Beurteilung des persönlichen Krebsrisikos bei Frauen und hat damit bislang über 10.000 Frauen eine kostenlose Einschätzung ermöglicht, immer vor dem Hintergrund des amerikanischen Sozialversicherungssystems. Die Major League Baseball und ihre Spieler unterstützen die Brustkrebskampagne ebenfalls seit 2001. 2005 begann man, für jeden Strikeout bis zum Muttertag Spenden von den Fans zu sammeln. Die Erlöse wurden wohltätigen Organisationen rund um die Brustkrebskampagnen zur Verfügung gestellt. Und seit 2006 hat man gesagt, da geht noch mehr. Am Muttertag benutzt die Major League Baseball pinkfarbene Schläger, um so auf den Brustkrebs aufmerksam zu machen. Und auch hier werden die Schläger nach den Spielen zugunsten der Brustkrebsvorsorge und Forschung versteigert. Seit 2004 hat die Liga eine Partnerschaft mit der schon vorher erwähnten Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. Und zusammen hat man bislang über 1,4 Millionen für diese Zwecke generieren können. Wie sollte es anders sein? Mittlerweile gibt es auch für die Fans entsprechenden Merchandise in Pink oder mit dem Pink Ribbon. Und auch hier geht ein Teil der Einnahmen der Brustkrebsvorsorge und Behandlung zugute. Natürlich kann da auch der College Football nicht außen vor bleiben. Die haben sich an der Kampagne auch beteiligt. Allerdings geht das da deutlich weniger einheitlich zu, was natürlich auch in der Masse regelrecht der Teams liegt. Da ist von Pink Ribbons als Decal auf der Rückseite des Helms alles dabei. Accessoires wie Wristbands, Handschuhe, Schuhe in Pink. Bis hin zu komplett designten Uniform zu diesem Zweck. Und wenig überraschend ist Oregon ganz weit vorne mit dabei. Da habe ich nachher für die Fotolove-Stories ein paar Bilder für euch. Und auch die jeweiligen Athletic Departments unterstützen da, wenn auch weniger sichtbar, in Form von Spenden. Also auch da ist man ganz gut dabei. Oder eben auch so gut wie gar nicht. Das habe ich auch erlebt. Ich erinnere mich, kam eine entsprechende Lieferung von Nike, Handschuhe und Socken und Wristbands und so weiter, alles in Pink. Ich bin dabei, das zu inventarisieren für das nächste Missouri-Heimspiel und da kommt der Head Coach in den Equipment Room. Der sieht das, sieht, was ich da so mache und grummelt vor sich hin, pull it back. Ich gucke etwas hilflos zu meinem Bossman und der kriegte dann gleich den Rest der Ansage zu hören. Kannst gleich wieder zurückschicken. Ich will das alles nicht. Fällt aus. Kam das natürlich weder überraschend, dass Missouri sich an der Breast Cancer Awareness Kampagne beteiligt, noch, dass wir dafür entsprechendes Gear bekommen. Aber Coach Odom hatte wohl im wahrsten Sinne des Wortes nicht vor Augen, was Pink denn Pink ist, ne? Wie Pink ist, so rum. Passte nicht ganz zu seiner Linebacker-Mentalität, keine Ahnung. Dabei, die Spieler selbst, die sind ganz verrückt nach dem Zeug. Also da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie die dir das aus den Händen reißen. Aber nun mussten wir als Equipment-Staff natürlich, war glaube ich ein Dienstag, Samstag sollten wir spielen, ziemlich hektisch improvisieren, denn das Thema war ja nun angekündigt nach außen hin und nur weil dem Pups quer sitzt, kannst du das Thema ja nicht unter den Tisch kehren, unter den Teppich vielmehr. Und wir haben dann entsprechende Decals für die Helme anfertigen lassen. Das passiert aber auch nicht in Columbia. Das heißt, hektische Telefonate etc., Freitag, Nachtschicht, Helme bekleben. Das Ding durfte ja auch nicht zu groß sein, damit der Headcoach ständig mit uns stinkig ist. Mit dem will man sich das ja auch nicht verderben. Und das war mal wieder Leben in der Lage. So, und dann gibt es natürlich noch die NFL. Der Professional Football betrat die Bühne der Breast Cancer Awareness Kampagne das erste Mal 2009. Spieler, Coaches, Staff trugen alles Mögliche in Pink. Handschuhen, Socken, Wristbands, Face Masks, das pinke Ribbon in Verbindung mit dem NFL Shield, wurde auf die Spielfelder gemalt, auf die Goalpost, groß sichtbar in den Endzonen, in Verbindung mit dem Logo und dazu natürlich entsprechende Benefizaktionen, um jeweils lokale Kampagnen zu unterstützen. Seit 2012 unterstützt die Liga zusätzlich Gesundheitszentren in allen 32 Regionen, denen NFL-Teams ansässig sind. Unter der Überschrift Change gewährt die NFL finanzielle Hilfen für Cancer-Screenings, wodurch allein in den ersten 4 Jahren der Kampagne 120.000 Screenings finanziert werden konnten. Im Herbst 2014 wurde Defensive End Devon Still von den Cincinnati Bengals anlässlich des bevorstehenden Childhood Cancer Awareness Months von CBS interviewt. Stills Tochter Lea war mit einem Stufe 4 Neuroblastom diagnostiziert worden. Neuroblastome sind bösartige, solide Tumore. Stills sagte in dem Interview, dass der Kampf gegen den Krebs nicht nur für den unmittelbar Betroffenen ein sehr einsamer Kampf sein kann. Und dieses Interview veranlasste den Commissioner Rob Goodell, Stills einen Brief zu schreiben, in dem er ihn für seine offenen Worte lobte und dass er seinen Status als NFL-Spieler so sinnvoll einsetzen würde. Und gleichzeitig bot er ihm die Unterstützung im Kampf gegen den Krebs seiner Tochter an. Denn Goodell beeindruckte das. Der Stills, das war nur kein Starter, der pendelte laufend zwischen Practice Squad und aktivem Roster. Und seiner Tochter wurde eine 50-50 Überlebenschance eingeräumt. Das arme Kind musste sich Dutzenden von Chemotherapien unterziehen, Antikörperbehandlung, zusätzlicher Bestrahlung. Und ihr könnt euch vorstellen, das war wirklich ein Kampf und ihr Vater als Athlet hatte nur ein Motto für die ganze Geschichte, Win the Day, von einem Tag auf den anderen denken. Still schrieb Goodell zurück, und er richtete an, dass die NFL ihre Breast Cancer Awareness Aktivitäten im Oktober auch auf andere Formen des Krebs ausweiten würden, wie zum Beispiel den Kinderkrebs, wie bei seiner Tochter, um eben auch diesen Krankheiten auf diese Art und Weise mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das dauerte dann noch etwas und bedurfte einiger Vorbereitung, aber mit Beginn der Saison 2018 wurde aus dieser Anregung Realität. Unter der Überschrift Crucial Catch wird seitdem auf weitere Formen des Krebses aufmerksam gemacht. Visualisiert durch die Integration anderer Awareness-Farben, die ich eben schon mal beschrieben habe. Aber wie sagte Oscar Wilde so schön, keine gute Tat bleibt ungestraft. Wenn die NFL sich damit berühmt, seit 2009 über 23 Millionen für die American Cancer Society gesammelt zu haben, gibt es durchaus auch Kritiker an der Kampagne. Es sieht natürlich gut aus, wenn sich so ein Testosteron, Sport, so ein harter Sport wie American Football, einer so wichtigen Sache für das vermeintlich schwache Geschlecht annimmt. Aber böse Zungen waffen der NFL vor, das ist ja kein Zufall, dass ihr beim Breast Cancer und vor allem der Farbe Pink gelandet seid. Denn zum einen ist natürlich der Gegensatz, Aaron Donald komplett in Pink, alleine schon aufmerksamkeitsstark und zum anderen ein Ärger, wer Böses dabei denkt, damit lassen sich natürlich auch mehr weibliche Zuschauer für den Sport generieren, interessieren. Außerdem wurde die NFL sehr schnell sehr einsilbig, als es darum ging, was denn an konkreten Maßnahmen im Rahmen der Crucial Catch-Kampagne ergriffen wurden. Warum werden beispielsweise, in Anführungsstrichen, nur die Regionen rund um die Standorte der 32 NFL-Teams mit finanzieller Unterstützung bedacht? Da hieß es, das sei auf Veranlassung der Cancer Society erfolgt. Aber wurde weiter gebuddelt, wie kommt denn die Summe von 23 Millionen eigentlich zustande angesichts des ganzen Merchandise und der Auktion von Game-Worn-Gear, Game-Balls und so weiter, das jedes Jahr auf den Markt kommt. Ich habe das Gear für dieses Jahr, wie eingangs erwähnt, in der aktuellen YouTube-Folge vorgestellt. Die Zeitung Business Insider wollte das ganz genau wissen und wandte sich mal auf blöd an den Online-Shop der NFL. Er fragte, wie viel von jedem verkauften oder versteigerten Artikel der Krebshilfe kommt denn der Krebshilfe eigentlich zugute? Erstaunlicherweise hatte die Liga in dem Moment, da hat wohl irgendein Mitarbeiter ein bisschen gepennt, hat überhaupt kein Problem, die genaue Zahl zu nennen. 5% vom Profit gehen da die Krebshilfe. Entschuldigung, Kopfrechnen schwach, Mathe auch, deswegen kaufmännischer Beruf, ihr kennt die Geschichte. 95% des Gewinns bleiben bei der NFL. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass lediglich knapp 71% des Geldes, das die American Cancer Society erhält, auch in die Forschung fließt, ergibt das über den Daumen folgende Rechnung. Von jedem $100 aus dem Verkauf von Pink Gear gehen lediglich $3,54 in die Krebsforschung, wenn die NFL nach Abzug von Kosten etc. ca. $45 einstreicht. Ja, das nicht mal wohltätig, ne? Mal die Zeitspanne von Beginn der Partnerschaft mit der Cancer Society, also 2009 bis Ende 2011 genommen. In dem Zeitraum hat die NFL ca. 26 Milliarden Dollar eingenommen. Davon ungefähr 8,8 Milliarden aus dem Verkauf von Merchandise, unter anderem eben auch Pink Gear. Unterm Strich hat die NFL der Cancer Society somit ungefähr 0,01% ihre Einnahmen zukommen lassen. Liest sich irgendwie weniger spektakulär als 23 Millionen. Vor allem, wenn man denn so die aktuellen Gehaltszahlungen des einen oder anderen Quarterbacks berücksichtigt. Aber gut, jetzt zugegeben vergleiche ich Äpfel mit Birnen, aber sieht ein bisschen doof aus, ne? Aber auf der anderen Seite, als das vor Jahren publik wurde, war natürlich ein Riesentamtam. Aber die Cancer Society hat gesagt, Leute, nun lasst mal die Kirche im Dorf. Wir sind ja dankbar für das, was da gemacht wird. Denn die Aufmerksamkeit, die wir durch die NFL und die anderen Sportarten erreichen, das würde uns, selbst wenn wir eigene finanzielle Mittel in ungeahnten Höhen aufwenden würden, das würden wir nie selber erreichen, alleine erreichen können. Also damit sind die 5% noch immer mehr als das, was wir selber hereinbekommen würden, als alle anderen Kampagnen einbringen. Und wortwörtlich, es ist besser als nichts. Oder anders ausgedrückt, es ist ja, wie es ist. Übrigens, Lea ist mittlerweile übrigens 11 Jahre alt, seit 6 Jahren krebsfrei und gemeinsam mit ihrem Vater, der inzwischen kein NFL-Spieler mehr ist, immer noch aktive Botschafter in Sachen Kinderkrebs. Das andere weithin sichtbare Aktionsfeld der NFL ist die Kampagne zur Unterstützung der Streitkräfte, dem sogenannten Salute to Service. Daraufhin erstmal ein Schlückchen aus dem Glas, ne? Im Jahr 2011 begann die NFL unter diesem Titel unter anderem bei NFL-Spielen US-Militär besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Aber das Ganze ist eine ganzjährige Kampagne, aber da ist es dann eben wirklich nach außen deutlich sichtbar. Durch diese Kampagne möchte die NFL aktiven Soldaten und Soldatinnen, Veteranen als auch den Familien von Militärangehörigen Danke sagen. Der Begriff Militär ist dabei aber nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Unter Service versteht man in den USA die Army, Air Force, Navy, Coast Guard und die Marines. Seit 2011 sind bei dieser Kampagne ca. 51 Millionen Dollar an Non-Profit-Organisationen weitergegeben worden. Bei dem grundsätzlich recht ausgeprägten Nationalstolz der USA und einer, ich sag mal, weit verbreitenden, wohlwollenden Akzeptanz gegenüber dem sogenannten Service-Personal war es nicht schwer abzusehen, dass diese Kampagne von Erfolg geprägt sein würde. Die denken sich ja auch schon was dabei, da bei der NFL. Das liegt natürlich auch an dem wie füreinander gemachten Vokabular, dem Sprachgebrauch, also oder die Analogien. Da wird von Schlachten gesprochen, von Uniform, von Helden. Beide Welten erfordern Strategie, Taktik und so weiter. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ähnlich wie bei Crucial Catch, da ist es der Oktober, gibt es für Salute to Service auch einen festen Zeitraum, in diesem Fall den Monat November. Das NFL Shield wird hier auch durch ein Ribbon ersetzt. Das Ribbon ist dann in Oliv oder meist Flecktarn. Staff und Spieler tragen entsprechend die Seite des Gear. Das dazugehörige Merchandise erfreut sich jährlich wirklich großer Beliebtheit und ist bei den einschlägigen Händlern in der Regel recht schnell ausverkauft. Wobei man auch dazu sagen muss, da legen die auch nochmal den Hebel auf die Back. Gutes Merchandise ist ja sowieso schon nicht so ganz günstig, aber ich habe immer den Eindruck, die Salute-to-Service-Sachen kosten immer nochmal so 10, $20 mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich habe schon oft gehabt, Mensch, ach ja, nee, dann kaufe ich mir doch noch ein T-Shirt. Gibt es gar nicht mehr oder nur noch in Kindergrößen oder sowas. Aber anders als bei der Crucial Catch-Geschichte gibt es hier keine Zweifel bezüglich der Einnahmenverteilung. Die NFL gibt die Einnahmen aus dem Verkauf von Salute-to-Service-Merchandise und auch hier wieder Auktion von Game-Worn-Gear, Bällen und so weiter zu 100% an die entsprechenden Non-Profit-Organisationen weiter. Die sagen, wir profitieren ausdrücklich nicht vom Merchandise-Verkauf. Ich selbst bin ja bekanntlich militärisch vorbelastet und deshalb diesem Merchandise grundsätzlich positiv gegenüber aufgeschlossen. Aber ehrlich gesagt, das Design ist teilweise noch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich laufe hier nun nicht mehr, aktiven Zeiten sind ja nun vorbei. Ich laufe hier nicht mehr in Uniform durch die Gegend. Und da kommen jetzt wieder meine Vorurteile durch. Das sieht teilweise auch ein bisschen redneckig aus, als wenn ich hier irgendwie straight aus den Sümpfen Louisianas gekommen bin. Das erinnert mich teilweise auch sehr an dieses, weiß nicht, ob ihr das kennt, an dieses Hunting Gear von Under Armour. Wenn ich das sehe, dann kriege ich ja immer so einen ziemlich heftigen Brechreiz. Kann ich auch nicht für. Also, sorry. Ich habe ja nun wirklich keine Angst vor ausgefallenen Farben, wie ihr am Montag vielleicht auch auf Instagram und Twitter gesehen habt. Aber seit Beginn der Kampagne habe ich in Anführungsstrichen nur zwei Hoodies aus der Salute-to-Service-Reihe gekauft. Caps und Beanies habe ich ein paar mehr. Aber dieses Jahr beispielsweise ist das Design jetzt nicht so meine Abteilung. Zum Beispiel der Hoodie ist komplett dieses digitale Camo, dieses digitale Flecktarn. Der Merchandise-Zug geht dieses Jahr komplett an mir vorbei. Aber ich habe auch so genug Gear, für das ich mich interessiere und wie Frau Hansen die Woche ganz richtig anregte, meine Kreditkarte zum Glühen bringt. Man muss ja nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird. Ne? Vor allem, wenn man so gut springt wie ich. Platsch. NFL und Militär waren einander noch nie fremd. Gefühlt waren bei den Spielen immer irgendwie Soldaten dabei. Sei es bei der Nationalhymne, der dazugehörigen Flaggenparade auf dem Spielfeld oder meinetwegen, da springen Seals aus dem Flieger und bringen per Fallschirmsprung den Ball ins Stadion. Und nun könnte man natürlich meinen, ja, was nichts kostet, taugt nichts. Dementsprechend, die NFL lässt sich das gerne ein bisschen was kosten. Patriotismus und so. Ja, nee, das war nicht immer so. Das Militär zahlte viel mehr für die Präsenz bei NFL-Spielen. Das war für die das Recruiting-Tool. Aber wo kommt das Geld fürs Militär her? Ja, aus dem Budget des Verteidigungsministeriums und das wird wiederum aus Steuergeldern finanziert. Sprich, am Ende hat der Steuerzahler für diese Rekrutierungskampagne bezahlt. Naja, man kann ja vieles machen, man muss nur drüber sprechen. Das Ganze hier kam 2015 durch einen Report der unabhängigen und nicht kommerziellen Senderkette PBS Public Broadcasting Service und dem Senator McCain ans Licht. Anhand von Unterlagen der US-Regierung ließ sich nachvollziehen, zwischen 2011 und 2014 wurden insgesamt roundabout 5,4 Millionen Dollar an mindestens 14 NFL-Teams, vornehmlich durch die National Guard, die Army und die Air Force, gezahlt. Es gibt jetzt keine detaillierte und genaue Aufstellung, wofür das Geld im Einzelnen ausgegeben wurde, aber ganz ehrlich, da muss man jetzt auch nicht Quantenphysik studiert haben, um sich das denken zu können. Pre-Game-Zeremonie mit Flaggenabordnung kostet Geld und die zahlreichen Flyovers, klar. Wartung, Instandhaltung, Piloten, Benzin, da geht der Löwenanteil drauf. Aber am bemerkenswertesten finde ich, was unter anderem die New York Jets gemacht haben. Also wenn da Soldaten in Uniform im Stadion sind, so überraschende Rückkehr aus dem Einsatz und so, das sind ja auch so Sachen, die immer wieder auf YouTube enden. Dazu haben die Jets eine Kampagne Hometown Heroes ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Kampagne verteilen sie Tickets an Soldaten und ihre Familien. Ihr ahnt es, Das haben die jetzt nicht aus Wohltätigkeit gemacht oder wir fühlen mit euch oder wir möchten euch mal was Gutes tun. Nee, die Rechnung für die Tickets haben sie an die NFL bzw. ans Militär geschickt. Das haben die sich bezahlen lassen. Also ich muss gestehen, für so eine Nummer muss man schon ganz gewaltige Balls haben. Bei so viel Frechheit wird ja sogar Alfred Tetzlaff blass um die Nase, dusselige Kuh und so. Also, aber die NFL war auch nicht die einzige Sportorganisation, die vom Verteidigungsministerium bedacht wurde. Insgesamt ging in dem Zeitraum über 10 Millionen an NFL, MLB, NHL, MLS und NBA. Der größte Teil des Kuchens, Zielgruppe und so, wer mal im Infield bei dem NASCAR-Rennen war, wird wissen, was ich meine. Das ist mal wirklich Rednecks Heaven. Also der größte Teil des Kuchens ging nach Recherchen der Washington Post an die NASCAR, die allein im Jahr 2015 1,5 Millionen vom Militär erhielt. Ja, wie gesagt, warum das alles? Ganz einfach, Recruiting. Genau wie im College benötigt das Militär jährlich frischen Nachwuchs. Und wo gibt es den biggest bang for the buck? Wo kriege ich das meiste für mein Geld? Wie kann ich mit meinem Finanziellen die größtmögliche Aufmerksamkeit erringen? Genau, beim Sport. In so einem sportverrückten Land wie den USA. Denn zum Zeitpunkt der bezahlten Kampagne erfreute sich ein durchschnittliches NFL-Spiel 16 Millionen Zuschauern. Notiz am Rande, die Zahl ist mittlerweile etwas gesunken. Im Schnitt sahen wir in der letzten Saison 2020-21 14,9 Millionen Zuschauer in NFL-Spielen. Das sind so oder so eine Menge Augenpaare. Viele davon jung und teilweise auch noch unschlüssig über ihren weiteren Lebensweg. Und das ist dann natürlich ein Hauptgewinn für so einen Recruiting Officer vom Militär. Nach Bekanntwerden dieses doch ungewöhnlichen Sponsorings und dieser Zahlen nahm der US-Senat sich der Sache an. Senator John McCain, selbst ehemaliger Berufssoldat und Kriegsgefangener während des Vietnamkrieges. Der eine oder andere hat den Namen vielleicht mal im Zusammenhang hier mit Nummer 45 gehört. Die beiden waren sich ja am Ende, obwohl in derselben Partei, nicht so ganz grün. Besagter Senator forcierte ein entsprechendes Gesetz, das derlei in Anführungsstrichen Sponsoring verbot. Fairerweise muss man sagen, dass die NFL nach Bekanntwerden dieses Sponsorings einen Teil der erhaltenen Gelder zurückgab. Und trotz der erwähnten enormen Kosten sind die Flyover nach wie vor Bestandteil so manchen Spieltages, NFL, College etc. Mal eine Beispielnummer. Der Flyover beim Super Bowl im Jahr 2015 kostet statistisch gesehen jeden der anwesenden 63.000 Zuschauer ungefähr $1,25. Naja, werdet ihr sagen, ja, nicht so viel, ne? Anders ausgedrückt. Der Überflug wurde mit rund $80.000 dem Steuerzahler zugute geschrieben, hätte ich fast gesagt. Andersrum, der Steuerzahler wurde mit $80.000 zur Kasse gebeten, so rum. Die US Navy und die Air Force waren nach diesem, ich sag mal, unglücklichen Sponsoring auch schnell mit einer gemeinsamen Pressemitteilung zu diesen Flybys oder Flyovers zur Stelle. Also diese Flüge seien wichtige Übungsflüge unter ganz speziellen Bedingungen, Luftbedingungen über so einem Stadion, blibla, blub. Und daher eben ganz wichtig, um die Fähigkeiten der Piloten auf dem jeweils erforderlichen Stand zu halten. Denn jeder Pilot müsse schließlich eine Mindestzahl an Flugstunden nachweisen können, um weiterhin einsatzfähig zu sein. Selbstverständlich würden diese Flüge dem Steuerzahler keine zusätzlichen Kosten verursachen. Na, dann ist ja gut, weil die Kosten verursacht so oder so. Und woher das Geld kommt, habe ich ja auch eben erwähnt. Also Laberababer, viel sagen, ohne was, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann war da natürlich in jüngerer Zeit noch die Diskussion um das Abknien bei der Nationalhymne und wie das vor allem Agent Orange das Ding gedreht hat, also völlig frei interpretiert hat. Aber die Diskussion um Nummer 45 lasse ich hier mal außen vor. Denn auch so ist das Thema, sagen wir mal, bemerkenswert. In Amerika fängt im Sport kein Spiel ohne das Abspielen der Nationalhymne statt. Also ich bin auch schon auf dem Freitagabend auf dem Dorf zum Friday Night High School Football gewesen. Da tritt dann keine Color Guard und so weiter auf, aber vom Band Nationalhymne. das ist keine Vorschrift, aber das ist einfach ein Fakt. Das ist so tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt, wie meinetwegen das Bejubeln eines Touchdowns. Also geht gar nicht anders. Ich verstehe die Frage nicht so ungefähr. Die Nationalhymne eröffnet deshalb in den Profisportarten jedes Spiel, egal auf NFL, MLB, NBA, Major League Soccer, soweit ein US-Team beteiligt ist, auch bei der NHL und, wie vorhin schon gesagt, Zielgruppen Heaven beim NASCAR. Das hat so eine Tradition, dass allgemein davon ausgegangen wird, dass es immer schon so war. Und während gemeinhin ein bestimmtes Verhalten beim Abspiel der Hymne erwartet wird, wird dabei vergessen, dass wie bei so vielen Traditionen das alles ja nun nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist. Das gilt lediglich, das haben wir immer so gemacht. Das ist zwar fast richtig, aber eben nur fast und ist ja auch kein wirkliches Argument. Wenn bei meiner Addition bei 1 und 1 immer 3 rauskommt, ist das nur, weil ich das seit 55 Jahren so mache, ja immer noch nicht richtig. Also manchmal aus der Reihe hätten sie es gewusst. Die Hymne oder das Lied Star Spangled Banner wurde beim Baseball jahrzehntelang gespielt, bevor es überhaupt Nationalhymne war. Gibt Nachweise über das Abspielen bis zurück ins Jahr 1897. Aber Star Spangled Banner wurde erst 1931 die Nationalhymne der USA. Seinen ersten großen Moment hatte Star Spangled Banner 1918 während des Seventh Inning Stretch der World Series. Ich erwähnte es, Patriotismus etc. Insofern war es natürlich kein Zufall, dass das Lied seinen ersten Höhepunkt während des Ersten Weltkrieges hatte. Das Nationalgefühl erfuhr während dieses Ersten Weltkrieges eine absolute Hochzeit. Spieler der Major League Baseball waren nicht davor gefeit, für den Militärdienst eingezogen zu werden. Und dementsprechend war das für die, die nicht eingezogen wurden, eine gute Möglichkeit, mit dem Abspielen dieses Liedes ihren Patriotismus unter Beweis zu stellen. Und mit der Zeit übernahmen dann auch andere Sportarten diese Praxis. Dabei hatte die Nationalhymne oder das Abspielen dieses Liedes damals durchaus ihren Preis, denn wie gesagt, 1931 wurde das Nationalhymne zu dem Zeitpunkt, wurde für das Abspielen noch eine Liveband benötigt. Da war noch nichts hier mal Handy an die Box halten oder so ein Blödsinn. Und eine Liveband engagieren kostet Geld. Deshalb wurde die Hymne anfangs nur bei besonderen Anlässen, wie beispielsweise dem Opening Day, dem ersten Spieltag im Profi-Baseball, gespielt. Durch den technischen Fortschritt nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann möglich, statt Livebands das erste Mal Musik vom Band und über Lautsprecher einzusetzen. Das verhalf der Praxis des Abspielens letztlich zum Durchbruch. Denn insbesondere, weil der Patriotismus nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal einen ungeahnten Anstieg erfuhr. Und der NFL-Commissioner jeder Tage, Elmer Layden, versprach ausdrücklich, dass das Abspielen der Nationalhymne von nun an fester Bestandteil eines jeden Game Days sein würde. Er sagte, das Abspielen der Nationalhymne sollte genauso Teil jedes Spiels sein wie der Kickoff. Nur weil der Krieg vorbei sei, sollte man nicht mit dieser Tradition brechen. So Layden. Seitdem ist die Nationalhymne fester Bestandteil eines jeden NFL-Spiels. Aber jetzt kommt der Kicker. Bis auf einige Ausnahmen, wie beispielsweise am Spieltag nach den Anschlägen des 11. September, blieben die Spieler während des Abspielens der Hymne in der Kabine. Das ist übrigens im College Football heute noch so. Ich habe als Mitglied der Equipment Crew Missouri noch keine einzige Nationalhymne live erlebt. Wohl aber das ein oder andere Flyover. Denn während da im Stadion die Hymne abgespielt wird, sitzen wir in der Kabine mit dem Pastor und da wird dann gemeinsam das Vaterunser gebetet. Und anschließend gibt es noch ein paar warme, kurze Worte vom Hauptübungsleiter. Und dann raus die wilde Fahrt. Aber da ist dann die Abteilung Nationalhymne schon wieder vorbei. Erst mit Beginn der Saison 2009 wurden die Teams und Spieler sozusagen dazu verpflichtet, während des Abspielens der Nationalhymne auf dem Feld zu stehen. Aber verpflichtet in Anführungsstrichen, da wurde eine Ansage gemacht. Eine regelseitige Grundlage dafür gab und gibt es nicht. Section 301 des Code of Laws of the United States of America, das ist die Sammlung des Amtsdeutsch allgemeinen und permanenten Bundesrechts der Vereinigten Staaten, also frei übersetzt die Bundesrichtlinien, besagen, dass während des Abspielens der Nationalhymne unter Annehmen von Haltung, also sozusagen stillgestanden, das Gesicht zur Flagge gewandt sein soll und die rechte Hand über das Herz gelegt werden soll. Davon ausgenommen ausdrücklich militärisches Personal, das sollte während des Abspielens salutieren. Sollte keine Flagge zugegen sein, soll man sich der Musik zuwenden und sich ansonsten, wie eben beschrieben, verhalten. Und dann gibt es so eine separate Richtlinie innerhalb dieser Bundesrichtlinien, wie man die Flagge respektieren soll. Was nichts anderes heißt, dass beide patriotische Symbole in diesen Bundesrichtlinien unabhängig voneinander betrachtet werden, auch wenn sie in der Praxis meist zusammen präsentiert werden. Und merkwürdigerweise erwähnen diese Bundesrichtlinien Flagge und Nationalhymne mit keiner Silbe. Es ist vielmehr von Pledge of Allegiance, dem sogenannten Treueschwur, die Rede in Verbindung mit stillgestanden und Hand überm Herzen und so weiter. Und auf die NFL bezogen, im offiziellen Regelbuch wird nirgendwo erwähnt, wie sich Spieler während der Nationalhymne zu verhalten haben. Das hat man, seitdem die da aufs Feld gehen, einfach nicht angepasst. Flagge und Hymne werden tatsächlich in keinster Weise erwähnt. Und noch 2016 erklärte die NFL ausdrücklich, dass die Spieler dazu aufgefordert würden, bei der Nationalhymne zu stehen, aber in keinster Weise dazu verpflichtet sind. Ganz anders dagegen bei den bereits erwähnten bezahlten Vorführungen durch das Militär, da war das ganze Prozedere ja, ich sag mal, bis ins Detail vorgeschrieben, wurde ja schließlich auch vom Militär bezahlt. Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gesungen wird, kennen wir. Aber auch da beschränkt es sich ausdrücklich auf ganz spezielle Anlässe, wenn da jemand ganz Besonderes diese Hymne gesungen hat. Also meinetwegen die Chöre des Militärs machen das ja oft. Da wurde denn, ich sag mal, um den entsprechenden Rahmen gebeten. Aber im Zuge dieser ganzen hitzigen Diskussion des Abkniens oder Hinsetzen bei der Hymne in unterschiedlichen Sportarten, dazu äußerte sich 2017 der Sprecher des Pentagon, der Army Major Dave Eastburn. Und er sagte, wie das Verteidigungsministerium die Sache mit der Hymne bei professionellen Sportarten sieht. Also das DOD, das Department of Defense, würde weder erwarten noch verlangen, dass die Athleten während der Hymne auf dem Feld sind, auch wenn gleichzeitig militärisches Personal bei dieser Zeremonie vor Ort ist. Also man hätte da überhaupt keine Verträge mit, weil das ja auch nicht in den regulatorischen Bereich, sage ich mal, des Verteidigungsministeriums fällt. Also mit so ein bisschen Recherche oder klaren Statements hätte man diese ganze doch teilweise sehr hitzige und böse Diskussion meiner Meinung nach entschärfen oder, ich sag mal, anders steuern können. Aber wie gesagt, wie das so ist, haben wir immer schon so gemacht. Das sagt ja wenig über die Legitimation. Aber nochmal zurück zur Praxis. Egal ob Crucial Catch oder Salute to Service, das sieht an den Sidelines, was Klamotte anbelangt, doch sehr unterschiedlich aus. Am ersten Spieltag der jeweiligen Kampagne innerhalb des jeweiligen Monats ist das Gear auf und neben dem Feld noch am häufigsten zu sehen. Aber jetzt beispielsweise am vergangenen Spieltag, diesen Sonntag, sah das schon ganz anders und vor allem sehr unterschiedlich aus. Also teilweise, ich glaube Tampa, Miami, da war kein einziger. Monday Night, Indianapolis, komplett mit Hoodie und Mütze und T-Shirt. Und kam die Frage auf, wie gesagt, schönen Gruß und Dank an Eric. Wie verhält sich das denn? Das ist, offiziell ist doch der gesamte Monat Oktober Cancer Awareness Monat. Und dank meines kleinen Netzwerkes konnte ich dazu jemanden fragen, der das ganz genau wissen muss. Ein NFL Equipment Manager oder vielmehr besagter ehemaliger Equipment Manager, der hat seine Chiefs-Klamotten letztes Jahr an den Nagel gehängt und strebt jetzt eine Karriere als Pilot an. Kann man mal machen. Aber deswegen weißt du natürlich immer noch um all diese Regularien. Das ist ja noch nicht so lange her. Und die sind eigentlich ganz einfach. Es gibt nämlich keine. Es gibt keine verpflichtenden Regeln, was das Tragen des jeweiligen Gears anbelangt. Es wird angeregt, es wird sich gewünscht durch die NFL, aber es ist nicht vorgeschrieben. Und genau genommen, das ist dann wiederum geregelt, sind für das Tragen von Crucial Catch oder Salute to Service Gear pro Team auch nur je ein Heim- und Auswärtsspiel vorgesehen. Das heißt, das Ganze kann dann auch schon nach 2 Wochen durch sein, oder die tragen das in der ersten Woche beim Heimspiel und in der dritten Woche dann wieder beim Auswärtsspiel. Völlig unabhängig von der offiziellen Laufzeit der Kampagne. Und wie gesagt, einige beschränken sich dabei auf das Tragen der Caps, andere sind mit der vollen Klamotte dabei. Die Baltimore Ravens zum Beispiel, die tragen diese ganzen Klamotten meist überhaupt nicht und wenn dann vielleicht mal die Cap, weil das ihren Vorstellungen eines Sideline-Looks nicht entsprechen würde. Also was das alles gibt. Die kompensieren das durch entsprechende Spenden für die jeweilige Kampagne. Oder der Imperator, the Emperor, Bill Belichick, der trägt die Sachen auch nicht. Da er selber aber Sohn eines Kriegsveteranen ist und mehr oder weniger in der Naval Academy in Annapolis groß geworden ist und weithin bekannt ein ausgesprochenes Interesse an Militärgeschichte hat, erregte das natürlich besondere Aufmerksamkeit. Jetzt vielleicht, er war in den letzten Jahren nicht so ganz erfolgreich, vielleicht war das auch ein Grund, man weiß es nicht. Also nach eigener Aussage von Belichick ist es seiner Ansicht nach unwichtig, welches Sweatshirt er trägt. Ja, wenn ich sehe, was du mit deinen Sweatshirts machst, einmal abgeschnitten und so weiter, dann kriege ich sowieso mehr Schnappatmung. Aber er hat natürlich recht, Schein und Sein, Laberababer, das ist ja schön und gut, aber was man dann in dem Zusammenhang wirklich aktiv tut, ist doch viel wichtiger. Und da ist Belichick wirklich aktiv. Der nimmt Spieler mit zu Besuchen von verletzten Soldaten im Walter Reed Krankenhaus in Washington oder er hält zu entsprechenden Gelegenheiten wie dem Veterans Day besondere Ansprachen im Lockerroom. Also er sagt, ihm ist die Symbolik rund um das Militär weniger wichtig. Das Vermitteln entsprechenden Wissens und auch das Vermitteln von Werten ist doch wichtig, denn so eine NFL-Truppe ist ja in der Regel eher jung. Also da stehen ja nun keine Mit-40er auf dem Platz. Aber nichtsdestotrotz, auch er ist dann manchmal mit visuellen Dingen dabei. Also kürzlich trug er einen Pin des Tragedy Assistance Program for Survivors. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die Familien gefallener Soldaten unterstützt. Also, looks can be deceiving, especially when they come in camouflage. Der weiß, was er tut. Ist dann doch ein guter, ne? Auch wenn mir das manchmal ein bisschen schwerfällt zu sagen. Ja, das dazu. I stand corrected. Ich habe Rauchzeichen erhalten. Missouri hat sich gemeldet. Die Ausrede für die plötzliche Funkstille war jetzt zwar etwas, sagen wir mal, lame, aber jetzt wollen wir mal nicht kleinlich sein. Ihr seht, meine selektive Altersmilde. Insbesondere nach der vor Ort geschilderten Situation. Das war ein FaceTime-Anruf. Meine Frau mit vor Ort und die kam aus dem Staunen auch nicht wieder raus, was da so geboten wurde. Also man hat mir ganz klar nicht nur abgeraten, sondern hat mich ausdrücklich gebeten, erstmal nicht zu kommen. Mal ganz unabhängig von der Kreuzimpfung, das wussten die ja noch gar nicht. Da drüben ist mal richtig Feuer unterm Dach und man möchte mir diese doch deutlich verbesserungswürdige Stimmung nicht zumuten. Ich sag mal, beginnend im Fallcamp 2020 kam ja da schon aus meinem Netzwerk unabhängig voneinander Berichte und es ist schon auffällig gewesen, wie viele Leute da sich innerhalb des Athletic Departments umorientiert haben. Sprich, der ja durch die Universität, durch die offiziellen Gremien, hätte ich fast gesagt, der Hype da um Coach Drink, der wird aus den Quellen eher weniger bestätigt. Der Typ scheint da doch sehr interessant zu sein und das ist wohl seitdem auch nicht besser geworden. Im Gegentum, also das erklärt natürlich, ich erwähnte das letzte Woche, als die Couch Potato zu Besuch war, den ja für mich nahezu unerklärlichen Leistungsunterschied zur letzten Saison in einem ganz anderen Licht erscheinen. Also mal sehen, wie das ausgeht. Jetzt Samstag kommt Texas A&M als Gegner, oder die fliegen nach, keine Ahnung, ob auswärts oder so. Ist aber auch egal, denn A&M hat letzten Samstag gerade eine bestimmte Welle, ich sag mal, unterdrückt und schwimmt jetzt selber auf einer Erfolgswelle. Also, was das so wird, was das jetzt am Ende des Tages für mich persönlich heißt, bleibt abzuwarten. Den Equipment Manager, den werden sie wohl nicht so schnell vergraulen, denn der hat doch ein recht anständiges Schmerzensgeld oder wie man offiziell sagt, Gehalt. $10,200 pro Monat verdient der gute Mike. Da ist es dann sicher auch nicht so einfach, von jetzt auf gleich irgendwo anders unterzukommen. Aber wenn mir jemand sagt, wie hieß die Pfeife denn in Louisville? Ich habe einen Brainfart, ich komme nicht auf den Namen. Sagt er, also der Typ, den würde er sofort wieder nehmen. Der Drinkwitz, das ist nochmal wieder eine ganz andere Liga. Aber da muss man jetzt natürlich abwarten. Offiziell ist davon noch nirgendwo was zu lesen. Man muss ja auch immer beide Seiten der Story sehen. Also insofern muss man das mit Vorsicht so ein bisschen genießen. Denn so einen Vertrag löst man ja auch nicht so einfach auf. Der ist im zweiten Jahr seines 6-Jahres-Vertrages. Und wenn man den vorzeitig auflösen würde, wären 70% pro Jahr Restlaufzeit fällig. Der Vertrag ist zwar mit allen möglichen leistungsbezogenen Incentives gespickt, aber bei der Berechnung geht man immer vom Optimum aus. Und das sind dann über den Daumen $4 Millionen pro Jahr. Wie gesagt, neben dem Geld könnte natürlich Motivation eine Rolle spielen, nämlich die Motivation des Teams. Das bleibt mal abzuwarten, wie die Saison jetzt zu Ende geht und dementsprechend to be continued. Und damit kommen wir, ihr ahnt es, zum Swag. Viel beachteter Swag-Fail oder vermeintlicher Swag-Fail waren die Atlanta Falcons bei ihrem London-Spiel am letzten Sonntag. Als ich das gesehen habe, habe ich erst gedacht, da hat der Equipment-Manager Brian Boehner aber glatt das Kicking-Netz zu Hause vergessen. Aber da Boehner nur alles andere als ein Rookie ist, der ist seit über 25 Jahren bei den Falcons in der Position tätig, habe ich gedacht, nee, da muss irgendwie mehr dran sein. Wie sowas passieren kann, war natürlich die Frage, die nicht nur ich mir gestellt habe. Dazu muss man wissen, dass in der NFL heutzutage meist 2 Netze verwendet werden. Eins am jeweiligen Ende der Teamzone, damit der Kicker gleich das passende Richtungsgefühl hat. Ne? Ja, wenn es schön macht. Aber das jeweilige Heimteam ist verpflichtet, Ausrufezeichen, dem Visiting Team ein Netz zu stellen, damit die gegebenenfalls nur eins mitschleppen müssen. Oder gar keins, wenn deren Kicker, ich sag mal, multidirektional veranlagt ist. Das macht bei der International Series umso mehr Sinn, weil da wirklich jede einzelne Schraube beim Zoll angemeldet werden muss. Ich weiß das, als ich die Chiefs in London besucht habe. Da habe ich da mit den Jungs mal ein bisschen drüber klönen können. Die Jets sind ja auch nicht das erste Mal in London dabei. Die haben das auch auf die schmerzhafte Tour lernen müssen. Die haben beim ersten Mal, ich glaube 2014 war das, die haben sogar ihr Toilettenpapier mit nach London gebracht. Ja, ist klar. Aber da der ganze Wanderzirkus von der Liga bezahlt wird, nicht von den jeweiligen Teams, sagen die sich ja auch, Alter, pack ein, mach Stringe, kostet ja nichts. Abgestimmt wird das Ganze dann dementsprechend im Vorfeld über die Liga, also die NFL, weil, wie gesagt, die zahlen die Nummer ja. Und da ist dann möglicherweise was schiefgelaufen und eine Info nicht weitergegeben worden. So nach dem Motto, pass mal auf, ihr müsst ja als Home-Team ein Goal stellen, Atlanta wird keins dabei haben. Passiert übrigens öfter, als man denkt. Wie gesagt, Chiefs in London gegen Detroit. Detroit hatte stumpf seine Ballboys vergessen mitzunehmen. Aus Detroit mitzunehmen, nicht aus dem Hotel in London. Da ich am Samstag schon mit den Chiefs im Stadion und auch anschließend im Teamhotel war und dort auch mit einigen aus der Teppichetage geklönt hatte, unter anderem übrigens über den American Bowl der Chiefs in Berlin 1990, wo ich auch im Publikum saß, wo die Chiefs einen Praktikanten im Operations-Bereich dabei hatten. Roger Goodell, wer hätte es geahnt? Also die wussten um meinen Hintergrund und einer der Assistant oder der Assistant Equipment Manager war ja früher bei Missouri, einer der Ballboys, war auch bei Missouri mit mir zusammen im Equipment. Der macht diese Ballboy-Geschichte übrigens jetzt als Hobby neben seinem eigentlichen Job, so am Wochenende. Die nehmen ihn, der ist bei sämtlichen Spielen dabei, das heißt, die nehmen ihn auch mit zu Auswärtsspielen. Das würde ich auch machen an seiner Stelle. Und das macht er inzwischen aber, glaube ich, nicht mehr. Er hat aber auch noch einige Jahre auf der anderen Straßenseite bei den Kansas City Royals beim Baseball in der Grounds Crew mit ausgeholfen. Und jetzt kommt's, Austin hat damit einen World Series und einen Super Bowl Champion Ring. Die echten, nicht hier die Fanversion, die es dann am ersten Spieltag gibt. Also mein Einsatz als Ballwanderdüne scheiterte letztlich an der Klamotte. Die Ballträger der NFL müssen dieses, wie ihr wisst von mir, wenig geliebte Royal Blau tragen und die Backup-Klamotten lagen zu Hause in Kansas City. So viel also zu den Möglichkeiten, warum da ein Goal fehlte. Never judge a book by the cover und so. Warum denn da gebaut wurde, habe ich mich als nächstes gefragt. Denn der erste Gedanke war, warum haben die denn nicht vor Ort versucht, irgendwas zu besorgen? Die waren ja mehr in London und nicht in Langballig-Au. Also Wembley Stallions, London Warriors, London Blitz oder Football America UK, der offizielle UK-Partner für Rydell etc. Die sitzen zwar in Leicester, das ist ungefähr 114 Meilen nördlich von London, aber Zeit wäre ja gewesen. Aber dann kam mein alter habe die Equipment, Hamburg Blue Devils Equipment, Teufelskerl, Kollege Andreas Wohltorf ums Eck. Der ist ja momentan auch deutlich mehr im Saft als ich Frührentner. Andreas hat gerade die Saison im Equipment der Sea Devils in der European League of Football hinter sich gebracht. Der hat mir ein Foto vom Aufbau des improvisierten Goals geschickt, das irgendwo im Internet rumgeisterte. Und da hat es dann auch endlich bei mir Klick gemacht, als ich das Foto gesehen habe. Da habe ich nämlich jemanden erkannt. Die International Series wird seit Jahren von zwei Bekannten von mir betreut, unabhängig vom Ort. Alessio Warnstedt und Tenny Fernandez. Alessio hat schon so ziemlich alles im Football gemacht. Er war Spieler bei den Adlern, der war Coach, unter anderem bei den Swaco Raiders. War im Equipment bei Thunder, Juniorennationalmannschaft und ist eben seit Jahren sozusagen Mädchen für alles, Lebensretter bei der International Series. Und Tenny Fernandez ist Engländer, der war unter anderem Equipment Manager bei den Hamburg Sea Devils in der NFL Europe. Daher kenne ich den. Die beiden werden sogar nach Mexiko eingeflogen oder zum Super Bowl. Und Alessio hat dieses improvisierte Goal gebaut. Ich habe am Montagmorgen mit ihm hin und her geschrieben, aber wie das so ist in der No-Fun League, er durfte nicht wirklich Details nennen. Das habe ich dann über andere Quellen in Erfahrung bringen, wie ich das eben erklärt oder erzählt habe. Aber trotz German Engineering war das Ganze wohl ein bisschen stressig, weil, wie das dann immer so ist, keine gute Tat. Ich sagte das ja eben schon. Der Kicker hatte Ansprüche bezüglich der Position des Goals an der Sideline. Kicker sind ja in meiner Erfahrung sowieso eine ganz eigene Spezies. Also bei einigen habe ich so den Eindruck, die hätten zu viel Rain Man geguckt. Aber ehrlich gesagt ist das natürlich auch eine unglaublich undankbare Position. Was die zahlenmäßig deutlich überlegenen Herrschaften in Offense und Defense nicht gebacken bekommen, muss der Kicker dann in einer Bilderbuch-Drucksituation mit einem einzigen Kick ausbügeln. Ja, nee, ist klar. Anyway, der Kicker hätte das Goal wohl lieber mehr in der Teamzone auf dem Feld gehabt. Aber Sidelines-Stadien werden ja gerne fürchterlich schmal gebaut, damit das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes näher dran ist. Da ist denn kaum Auslaufzone, schon gar nicht mit dem ganzen Gerümpel, das in so einer Teamzone rumsteht und auch rumläuft. Also etwas, wie Alessio mir bestätigte, beim Super Bowl in Minnesota und Atlanta kürzlich auch wieder ein absoluter Albtraum war. Das kann ganz schnell zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn da einer mit Volldampf aus dem Feld rübergelaufen kommt. Oder es kommt zu blutigen Ohren. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Auswärtsspiel mit Missouri in Oklahoma. Der Defense-Koordinator der Tigers, ein alter Marine, war da im Eifer des Gefechts, welch Wortspiel, wenig wählerisch. Da flogen dann schon mal Wörter, bei denen Amerikaner blass um die Nase werden. In der ersten Reihe saß eine Familie. Und wir wissen ja, John Jay kann mit seinem automatischen Gewehr die Grundschule aufräumen, weil der Pausenkakao zu warm oder zu kalt war. Aber das ist ja alles im Second Amendment, im Zusatz zur Verfassung geregelt. Dieser Zusatz stammt zwar von 1791, aber das ist ein Thema für sich, politisch, emotional sehr aufgeladen. Aber wenn irgendwo etwas zu viel nackter Haut gezeigt wird oder gar eine F-Bombe, ein Schimpfwort, fallen gelassen wird, heulen und Zähne klappern, Hände über die Ohren, Daddy sich also lautstark beschwert. Und ich kriegte das mit, da habe ich gedacht, oha, das kann jetzt verbal entgleisen. Don't poke the bear. Also Coach Stack, wenn man dem auf dem falschen Fuß begegnet, Eggehart. Aber der Coach war ganz entspannt, merkte an, dass Papa sich mit seiner Familie ja gerne woanders hinsetzen könnte. Das sei ihm und der Teamzone nicht möglich. Mittendrin stand nur dabei, ne? Bud Munch. In meiner Erwartungswelt hätte der Falcons Kicker ja dankbar sein sollen, dass da überhaupt etwas möglich gemacht wurde. Aber da musste dann ein Offizieller der No Fun League einschreiten und es ging auch an einer anderen Stelle weiter. Lemons Lemonade, ihr kennt die Geschichte. Ich hau jetzt mal auf den Putz. Ich war mal in einer etwas ähnlichen Situation. German Bowl, unser U-Earth Running Back, brauchte Schuhe, denn beim letzten Walkthrough vor Ort in Berlin hatten sich seine in ihre Baugruppen zerlegt. Das passiert natürlich auch nicht jetzt von jetzt auf gleich, aber hat er auch nicht gesagt, bis zur letzten Sekunde gewartet, na super. Ich also quer durch Berlin telefoniert, da gibt es ja durchaus das ein oder andere Fachgeschäft und das hat dann dank der Kooperation auch geklappt. Und den verbeulten Pott haben wir am Ende trotzdem nicht gewonnen. Warum, wieso, weshalb, das erspare ich euch mal, denn ich bin ja auch schon so beliebt genug beim Commissioner Coach. Ne? Ich werde immer mal wieder nach bestimmten Merchandise gefragt. Jetzt kürzlich gerade nach Jerseys. Bei der NFL ist das ja recht übersichtlich. Heim, auswärts, gegebenenfalls Collar Rush. Und meist sind die oder in der Regel sind die auch recht problemlos bei den einschlägigen Verdächtigen zu bekommen. Interessanter und komplizierter wird es da schon bei College Jerseys oder College Gear. Aufgrund der relativ komplizierten Lizenzrechte ist College Gear hierzulande kaum zu bekommen. Es gibt ein paar Caps und ein paar T-Shirts, aber das ist alles nicht das, was man so an der Sideline sieht oder auf den diversen Social-Media-Kanälen. Da bleibt dann wirklich nur Fanatics USA. Der UK-Deutschland-Ableger führt gar kein Merchandise der NCAA aus eben genannten Gründen. Aber selbst da findet man lange nicht alles. Ich weiß ja selbst aus vielen Jahren in Missouri, dass ein verhältnismäßig geringer Teil des Gears auch für Retail produziert wird. Vieles ist Teamgear, das man gar nicht kaufen kann, das es nicht zu kaufen gibt. Und besonders schwer wird es dann bei den Jerseys, vor allem seitdem es alle möglichen Modifikationen und Modelle während einer einzelnen Saison gibt. Also im Retail findet man, und auch das nicht immer, und meist nur das Standard-Heim-Jersey. Und ich bin ja denn so ein Kandidat, ich möchte das ja denn das Original, so original wie möglich. Und College, das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun, das muss man sich leisten können, sind die Jerseys dann oft nur mit aufgedruckten Nummern und Logos und so weiter. Und wieder Beispiel Missouri, wenn es da ein neues Jersey auf dem Feld gibt, so wie dieses Jahr, wie gesagt, in Missouri, heißt das noch lange nicht, dass man das auch im Shop finden kann. Also da gibt es bei Missouri seit Jahren immer das gleiche schwarze Shirt. Das war in der Vergangenheit nicht so das Problem, aber die sehen ja jetzt mehr so Pittsburgh-Style aus. Nee, gibt's nicht, vielleicht nächstes Jahr. Ich habe das ja mal hier im Waschsalon in der Folge des Kaisers neue Kleider beschrieben, also vor allem die Marktmacht von Fanatics und dementsprechend erübrigt sich auch eine weitere Suche. Das Angebot ist überall identisch, weil 95%, wenn nicht 100% der Shops werden durch Fanatics bestückt. Also wenn der eine das nicht hat, spart euch die Zeit. Sunday Night Football, Chris Collinsworth. Das gibt, glaube ich, wenige, die sich so akribisch auf ihren Einsatz am Mikro vorbereiten wie der. Und doch merkt man, wo da so der Fokus liegt. Beim Sunday Night Football Letzte Woche, diese Woche gab es eine wetterbedingt verlängerte Halbzeit bei Buffalo gegen Kansas City. Hat geregnet in Kansas City. Und da wurde über die Visiting Team Kabine ja regelrecht gejammert. Die armen Tuckis. Das ist jetzt sicherlich nicht so luxuriös wie der gerade erst vor wenigen Wochen general überholte Kabine der Chiefs. Die ist mal fett geworden und die ist räumlich. Ich war da ja auch schon drin. Die ist räumlich natürlich was ganz anderes. Aber ich selber war ja nun auch schon mal mit Missouri zwei, dreimal zu Gast in der Visiting-Team-Kabine. Mit dem College-Team, das zahlenmäßig doch noch deutlich umfangreicher ist als so ein NFL-Team. Ich will ja gar nicht bestreiten, dass diese 70 Minuten Rain Delay in der Kabine nicht gerade ideal sind. Aber die tun jetzt so, als wenn die dicht gedrängt in der mit drei Mann, mit 53 Mann in der Dixie-Toilette mit ohne Luft gesessen hätten. Also direkt vor der Kabine ist ein langer Flur. Da hat man auch nicht die Gefahr, dass man in die Gegenspieler läuft, weil die sind auf der anderen Seite des Stadions. Und wenn man rechts rausgeht, ist man gleich in diesem riesen Tunnel der Einfahrt ins Stadion. Und der Tunnel ist wirklich riesig. Da passt einen Sattelschlepper rein. Das ist jetzt auch kein Spruch. Auch das habe ich ja mit Missouri und dem Equipment Truck schon erlebt. Also man hat da durchaus die Möglichkeit, zumindest frische Luft zu holen und sich zu dehnen. Laufende Bewegung mit Stollenschuhen ist da auf diesem Betonboden. Da muss man vorsichtig sein. Das hat eher was von Schmierseife. Also habe ich nur gedacht, Leute, nun lasst mal die Kirche im Dorf. Und dann war da noch so ein Holding-Penalty durch einen Wide Receiver. Collinsworth hat ja vor vielen, vielen Monaten selber mal Wide Receiver gespielt, im College bei Florida und bei den Cincinnati Bengals. Und er war kein schlechter. Der ist mehrfacher All-Pro, Pro-Bowler, All-American, All-SEC-Team. Er meinte, also das hätte der Wide Receiver auch deutlich geschickter lösen können. Also wie man sich da mit seinem Verteidiger auseinandersetzt. Einfach nur das Frontplate, das Shoulderpad greifen. Das wird vom Ref nicht so leicht gesehen und man hat relative Kontrolle über den DB. Ja, Dicky, aber deine aktive Zeit Ende 1988, da waren die Jerseys noch mehr so 3 Meter mal 3 Meter Abteilung, Nachtschwester Ingeborg hier, wehendes Nachthemd. Heutzutage werden die Pads gerne mal mit Velcro, bald seit dem Klebeband versehen, damit genau das nicht passiert. Lässt sich bei den beiden Running Backs der Browns ganz hervorragend beobachten. Da siehst du auch genau, dass die ein X-Tack-Pad tragen. Gut, wenn man weiß, wie ein X-Tack-Pad aussieht. Entschuldigung. Dass das so einem, ich sag mal, Mikrofon-Profi durchgeht. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, wenn man mich nach X und O's fragt, dann mache ich auch dicke Backen. Warum sollte das umgekehrt anders sein? Ihr seht, ich bin heute sehr bescheiden. Und natürlich darf in der heutigen Folge John Knock on Wood, if you're with me, Gruden nicht fehlen. Da hat Chucky die Mörderpuppe aber mal ein Coming Out der ganz anderen Art gehabt. Ausgerechnet bei den Raiders. Al Davis, jener Al Davis, der es 1963 abgelehnt hat, in Mobile, Alabama zu spielen, weil er gesagt hat: Leute, ihr habt die Rassentrennung, da komme ich doch nicht hin. Schönen Tag noch. Al Davis hat mit Art Shell den ersten schwarzen Head Coach der NFL eingestellt. Art Shell wurde später Präsident der Spielergewerkschaft. Den habe ich übrigens mal beim World Bowl auf Schalke kennengelernt. Wir saßen in der gleichen Loge. Der Typ hatte kaputte Finger. Alter Vater. 10 Finger, 10 unterschiedliche Richtungen. Das war früher eine andere Art von Football. Die Raiders haben mit Amy Trask die erste weibliche Chief Executive eingestellt. Mit Tom Flores. Hall of Famer Tom Flores, den erst zweiten Latino als NFL Head Coach. Insgesamt haben die Raiders mit ihrem Verhalten über die Jahre und Jahrzehnte ein solches Vertrauensverhältnis geschaffen. Wir erinnern uns, dass Carl Nassib sich da als erster NFL-Spieler öffentlich zu seiner Homosexualität bekennen konnte und wollte. Dass es sich bei den E-Mails, um die es ja jetzt geht, um Korrespondenz innerhalb der NFL handelt, wirft natürlich insgesamt kein gutes Licht auf die NFL. Ich fürchte, das ist kein Einzelfall in der Denke. Und deswegen ist die Spielergewerkschaft da ganz ähnlich unterwegs. Die scheinen ähnliche Bedenken zu haben, denn die haben jetzt die NFL zur Herausgabe aller 650.000 E-Mails aus der Untersuchung des Washington Football Teams ausgefordert. Denn in dessen Zuge sind die E-Mails von Gruden ja überhaupt erst entdeckt worden. Und das birgt natürlich potenziellen Sprengstoff. Die NFL zählt sich da noch so ein bisschen, denn wenn die jetzt die Mails nicht komplett freigeben, dann könnte das ja doch noch so aussehen, als wenn man da das Team Washington und den Owner Dan Snyder schützen wollte. Kann man eigentlich nicht gewinnen. Und dann würde aus dem Lesefehler, der mir zumindest mir immer passiert, die offizielle Abkürzung ist ja WFT, Washington Football Team. Ich lese da immer WTF, What the French Toast. Das könnte dann schnell zum Spitznamen werden. Also mal sehen, was da noch so rauskommt. Die Tampa Bay Bucks haben nicht lange gewartet und haben Grudens Namen aus ihrem Ring of Honor entfernt oder werden ihn entfernen. Wir erinnern uns, Gruden gewann als Head Coach der Bucks 2003 den Super Bowl und zwar gegen die Raiders. Im Wortsinne hat Gruden also seinen Ehrenplatz verwirkt. Ist insofern wieder interessant, man kann ja immer nach dem Haar in der Suppe suchen. Die Buccaneers, da sind Spieler wie Antonio Brown, Richard Sherman, es waren früher Warren Sapp dabei oder James Winston, die sind ja alle mit so ein bisschen Handgepäck unterwegs. Also ist interessant, Warren Sapp ist ja auch in dem Ring of Honor, wie das so mit der Ehre, wie das definiert wird. Aber ich bin wahrscheinlich schon wieder zu klein. Sieht es mir nach. Und zum Abschluss meine 2 Cents zur Veröffentlichung der 3 sogenannten Finalisten für ein NFL-Spiel in Deutschland im Jahr 2022 oder 2023. Die hat die NFL ja vorgestern bekannt gegeben. Demnach soll es entweder in Frankfurt, Düsseldorf oder München stattfinden. Meine erste Reaktion war, warum ist Berlin nicht auf der Liste? Wenn man den Kommentaren auf Twitter glauben darf, hat sich Berlin gar nicht erst beworben. Wohl auch, weil die Laufbahn im Olympiastadion nicht zu dem Wunschprofil der NFL passt. Erinnert mich jetzt wieder an schmale Teamzonen etc. Passt ins Bild, aber kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Denn auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt fürchterlich unbeliebt mache, wo das jetzt landet, springe ich bei den Plänen, ein Spiel in Deutschland abzuhalten, jetzt nicht gerade vor Begeisterung aus dem Anzug. Ich war zwar zweimal in London, einmal, wie gesagt, inklusive Locker-Room-Tour, Pre-Game, Sideline-Pass und so weiter bei den Chiefs. Und die NFL fährt da echt reichlich auf. Also die organisieren da ja einen Tailgating, wenn man so will. Die Idee mit dem Merchandise aller 32 Teams ist natürlich auch ein richtiger Schachzug. Und die Atmosphäre mit Fans aus ganz Europa und auch einigen Amerikanern in all den unterschiedlichen Klamotten der Teams, das hat alles was. Aber es ist und bleibt eben nur eine Kopie. Das ist kein echtes Heimspiel in den USA. Für mich jedenfalls. Und Stichwort Standort, so eine Stadt wie London hat neben dem eigentlichen Spiel natürlich auch reichlich zu bieten. Und jetzt kommt hier der Partypooper. Frankfurt, Düsseldorf, da wüsste ich jetzt nicht, was ich da neben dem eigentlichen Spiel machen sollte, muss ich gestehen. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit der Düsseldorfer Altstadt, mit ihrem alten Bier oder Altbier, wie die das nennen, oder gar dem Knoten. Ich habe es ja nun, wie gesagt, nicht so mit der Fankultur. Deswegen ist das für mich alles kein Argument. Aber das ist ja mein persönliches Problem, persönliches Marine-Einzelschicksal. Frankfurt, ja, das Stadion ist gut, war ich ja auch schon 2-3 Mal an der Sideline. Finde ich aber auch als Austragungsort für den Jungle Bowl nicht so wirklich gelungen. Das liegt aber wohl daran, dass Roberta Huber nebenan sein Büro in der Robert-Fleck-Schneise hat. Also, naja. Insofern finde ich München noch das einzig Überlegenswerte. Stichwort Frankfurt, da spricht natürlich der Flughafen für Sie. Scherzhafterweise wurde auf Twitter gesagt, ja genau das spricht gegen Berlin. Da brauchen die alleine schon ein Jahr, um ein- und auszuschecken. Also egal, wie gesagt, welche Stadt das wird. Ich werde jetzt nicht wie gebannt vorm Rechner sitzen und darauf warten, Tickets kaufen zu können. Das überlasse ich euch und würde mich dann über entsprechende Berichte freuen. So, wie geht's weiter? Ich erwähnte es eingangs, irgendwie ist der Wurm drin in meinen Planungen. Der geplante Roadtrip innerhalb Deutschlands übrigens kommt auch nicht so wirklich voran. Mein Gegenpart lässt sich mit konkreten Antworten auch Zeit, beziehungsweise antwortet gar nicht. Eigentlich wollte ich das diese Woche schon gemacht haben, aber deshalb nächste Woche ein anderes Thema, das ich vorziehen werde. Ich sag mal, Wetten, dass, ne? Ihr ahnt, um was es geht. Vielen Dank, passt auf euch auf, geht herbstlich zu Gange. Heute Morgen war schon leicht frisch, aber schöne Luft, ne? Wenn es nicht regnet. Also, bis demnächst. Und übrigens, Wochenende gibt es wieder ein YouTube-Video.